Heute ist der erste Advent. Advent ist lateinisch. Adventus, Ankunft. Wir warten und freuen uns auf die Ankunft von Jesus. Vor vier Wochen warten lohnt sich. Geschenke, lecker Essen, Familienfest, super. Aber eigentlich geht es doch beim Advent gar nicht um diese vier Wochen. Und natürlich auch nicht um Geschenke, lecker Essen und Familienfest. Es geht natürlich um Jesus. Und da kann man schon mal was länger warten, lohnt sich aber auch. Eigentlich hat die Menschheit schon seit Urzeiten auf den Messias gewartet, auch wenn wir Jesus vor allem aus den Evangelien und dem Neuen Testament kennen. Es gibt da genug Hinweise, dass Gott eigentlich schon immer den Messias im Sinn hatte. Hier einige Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Diese hier stammt aus der Zeit etwa 700 Jahre vor Jesu Geburt vom Propheten Jesaja. Hatte ich vorhin schon mal gelesen. Finden wir in Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel heißt Gott mit uns. Auch wenn wir gerne mal über den Namen stolpern, Immanuel und nicht Jesus. Jesaja hat diese Prophezeiung an den König Ahas gerichtet und man ist damals erstmal davon ausgegangen, dass da ein näheres Ereignis angekündigt wird, nämlich um den Sohn des Ahas, der heißt auch nicht Immanuel oder hieß auch nicht Immanuel, sondern Hiskia. Und der hat später mal das Land Juda von den Assyrern verteidigt und da hat man halt gemeint, das war die Prophezeiung dafür. Dass diese Prophezeiung aber eigentlich Jesus meint, wird im Matthäusevangelium nochmal wiederholt. Da steht dann unter Matthäus 1, Vers 23, fast gleichlautend zu Jesaja. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Diese Aussage stammt vom Engel, der Josef erscheint und ihm die Schwangerschaft seiner Frau Maria vorhersagt. Immanuel ist also weniger so als Name zu verstehen, sondern mehr so als Attribut. Gott mit uns. Nächstes Beispiel ist auch etwa 700 Jahre vor Christus gesagt worden vom Propheten Micha. Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr, du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück. In fernster Vergangenheit, steht so in Micha 5, Vers 1. Passt auch zu Jesus. Und der Ursprung liegt damals schon weit zurück, in fernster Vergangenheit. Die folgende Prophezeiung kann da noch nicht mit gemeint sein. Die ist nämlich erst so um 500 vor Christus gesagt worden. Aber immerhin steht im Buch Zacharia. Freut euch, ihr Menschen auf den Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen einer Eselin. Hier ist ganz klar der Einzug Jesu in Jerusalem an Palmsonntag beschrieben, wie gesagt, 500 Jahre vor der Geburt Jesu. Und es gibt noch eine Menge Prophezeiungen aus allen möglichen Teilen des Alten Testaments. Da wird unter anderem der Verrat von Judas und der Lohn dafür von 40 Silberlingen beschrieben und dass die Juden den Messias später mal nicht anerkennen werden. Jede Menge uralte Hinweise auf Jesus. Und dann bin ich in dieser Woche über ein YouTube-Video gestolpert. Da geht es jetzt nicht so direkt um eine alte Prophezeiung, aber es hat mich dennoch verblüfft. Ein US-amerikanischer Pastor namens Charlie Garrett hat sich vor etwa 2 Jahren erst die uralte Beschreibung der Stiftshütte aus dem 2. Buch Mose genauer angeschaut und dann hat er mal das Johannesevangelium dagegen gehalten. Da gibt es ja die 7 sogenannten Ich-Bin-Aussagen von Jesus. Gott beschreibt ja selber im 2. Buch Mose 40, wie denn die Stiftshütte, also das Zelt mit der Bundeslade, auszusehen hat. Und das sagt er, der Herr sprach zu Mose am ersten Tag des ersten Monats, erster Advent vielleicht, sollst du das heilige Zelt errichten. Stell die Bundeslade mit den Gesetzestafeln hinein und häng den Vorhang davor, um sie abzuschirmen. Dann bring den Tisch für die geweihten Brote hinein und stell die Gefäße darauf, die zu ihm gehören. Auch den Leuchter sollst du hineintragen und die Lampen darauf setzen. stell den goldenen Räucheropferaltar vor die Bundeslage und häng den Vorhang vor den Zelteingang. Der Brandopferaltar muss draußen vor dem Eingang zum heiligen Zelt stehen. Das Wasserbecken sollst du zwischen dem heiligen Zelt und dem Altar aufstellen und mit Wasser füllen. Lass die Abgrenzung des Vorhofs errichten und häng den Vorhang zum Eingang des Vorhofs auf. Jetzt mal einen kleinen Sprung. Leg Aaron die heiligen Priestergewänder an und salbe ihn, damit er mir geweiht wird und als Priester dienen kann, spricht der Herr. Dann lass seine Söhne herantreten und kleide sie in ihre Leinengewänder. Auch sie müssen wie Aaron von dir gesalbt werden, um ihr Priesteramt ausüben zu können. Durch die Salbung werden sie und später auch alle anderen Nachkommen für immer zu Priestern geweiht. So steht das da in dieser Reihenfolge, ganz wichtig. Und jetzt gucken wir uns parallel die berühmten Ich-Bin-Aussagen von Jesus aus dem Johannesevangelium an. Die stehen zwar nicht direkt nacheinander, nebeneinander, sondern sind über das ganze Evangelium verteilt, aber die Reihenfolge stimmt so. Obacht, ich fange an, 2. Buch Mose 40. Bring den Tisch für die geweihten Brote hinein und stell die Gefäße darauf, die zu ihm gehören. Dagegen Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wir gehen zurück, 2. Buch Mose. Auch den Leuchter sollst du hineintragen und die Lampen darauf setzen. Jetzt kommt die zweite Ich-Bin-Aussage, Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jetzt wieder Altes Testament. Und häng den Vorhang vor den Zelteingang. Dritte Ich-Bin-Aussage, Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Verblüffend, oder? Der Vorhang hält die Menschen erstmal ab, aber Jesus lässt uns durch zum Heiligtum. Geht noch weiter. Der Brandopferaltar muss draußen vor dem Eingang zum heiligen Zelt stehen. Und in Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Also sich zu opfern. Passt schon wieder. Weiter geht's. Das Wasserbecken sollst du zwischen dem heiligen Zelt und dem Altar aufstellen und mit Wasser füllen. Wasser ist ja Sinnbild für Leben und deshalb, wen wundert's, steht in der nächsten Ich-Bin-Aussage bei Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir sind immer noch nicht durch. Lass die Abgrenzung des Vorhofs errichten und häng den Vorhang am Eingang des Vorhofs auf. Jetzt wieder Jesus in Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Also die Abgrenzung, die alle Normalsterblichen von dem alten Heiligtum, also vielleicht von Gott selbst abgehalten hat, wird jetzt überwunden durch Jesus. Wer an ihn glaubt, darf rein. Und dann ist da im 2. Buch Mose am Schluss der Beschreibung noch die Salbung, also die Berufung von Aaron und seinen Söhnen zu Priestern beschrieben. Also die Elite, die da in der Stiftshütte ganz exklusiv Dienst tun dürfen. Und jetzt dagegen die letzte Ich-Bin-Aussage bei Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Etwas später dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt, und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Also, statt der Elite, den Priestern, die ganz alleine vor Gott treten durften, ist jetzt offensichtlich jeder mit Gott verbunden. Ganz direkt wie die Reben mit dem Weinstock. Nochmal zur Erinnerung, im Johannesevangelium stehen diese Ich-Bin-Aussagen zwar nicht im selben Abschnitt, aber alle schön verteilt, aber die Reihenfolge stimmt. Zufall? Glaube ich nicht. Hat mich schon sehr verblüfft, das Ganze. Also Peter guckt auch so ein bisschen fast ungläubig. Du kennst die Bibel schon genau, ne? Also, ja, das ist nämlich wie immer, ne? Das Buch ist zu Ende geschrieben, aber nie zu Ende gelesen, ne? Ich glaube, der grübelt noch eine Weile. Also, nochmal, ich kann das zwar alles theologisch, wissenschaftlich überhaupt nicht einsortieren, aber es verblüfft und erstaunt mich und es hat mich die ganze letzte Woche zum Grübeln gebracht. Wie gesagt, das kann man wirklich alles so überprüfen. Das steht da wirklich so. Das alles, also diese Prophezeiungen von Jesaja, Micha und Zacharia und dieser verblüffende Vergleich Stiftshütte und Ich Bin-Aussagen aus dem Johannesevangelium, die zeigen mir eigentlich doch recht deutlich, Gott hat sich nicht erst 4 Wochen vor Heiligabend entschieden, dass da der Messias kommen wird. Das war schon immer geplant und die Juden damals haben also ganz schön lange auf den Messias gewartet. Und was schon immer geplant war, das geht doch noch weiter. Da gibt es ja auch genug Aussagen, dass Jesus wiederkommen wird. Und wenn die ganz alten Prophezeiungen schon stimmen, warum nicht die jüngeren aus dem Neuen Testament? Und das heißt auch, dass wir eben Advent nicht nur im Advent feiern, sondern eigentlich immer. Nur jetzt ist halt die Zeit, wo wir uns ganz besonders darauf einstimmen können. Und ganz egal, ob es in 4 Wochen um Geschenke, lecker Essen oder Familienfest geht, es geht vor allem um Gott und um Jesus. Darauf können wir uns freuen, egal wie lange wir da eigentlich noch warten müssen. Amen.